In vorhistorischen Zeiten gab es eine Gesellschaft, die kommunistisch war und eine höhere Stufe der sozialen und technischen Entwicklung besaß als die unsere.
17. bis 18. Mai 1937, Moskau. Aus dem Verhörprotokoll von Gleb Boki, Gründer des sowjetischen Lagersystems.
Überreste dieser Gesellschaft befinden sich in unzugänglichen Bergregionen Zentralasiens. Ihr Zentrum heißt Tschambala und seine Existenz ist ein streng gehütetes Geheimnis. Um mit ihm in Verbindung zu treten, wurde unsere freimaurerische Organisation gegründet. Ich gebe zu, dass ich die Interessen unseres Ordens über die Interessen von Partei und Staat gestellt habe und dass ich mich, um die wissenschaftlich-mystischen Geheimnisse Tschambalas zu erwerben, von der marxistisch-leninistischen Lehre abgewandt und mit Klassenfeinden Kontakt aufgenommen habe.
7 Monate später, am 15. November 1937, wurde Gleb Boki zum Tode verurteilt und noch am gleichen Tag hingerichtet. Genauso die anderen Mitglieder seines Kreises. Allesamt hatten sie hohe Ämter inne gehabt und allesamt wurden ihre Namen aus der Geschichte gestrichen. Wie auch jene hunderttausende weiteren Opfer dieser Jahre, deren Schicksal jahrzehntelang Staatsgeheimnis gewesen war. Erst mit Gorbatschow sollte sich das ändern.
Die ganze Sache begann mit der Perestroika. Es gab damals einen sehr bekannten Journalisten, der viel über Menschen schrieb, die man unschuldig angeklagt hatte.
September 2012. Ein Café im Zentrum Moskaus. Alexander Kolpakidi, ein bekannter Geheimdienstspezialist, erzählt davon, wie die Verhörprotokolle 1990 zum ersten Mal öffentlich bekannt wurden.
So hätte man doch tatsächlich Boki mit der Beschuldigung angeklagt, er sei Freimaurer gewesen. Wie konnte man auf die Idee kommen, ausgerechnet Boki sei Freimaurer gewesen? Niemand beachtete diesen Artikel besonders, da alle dachten, dies sei ein Witz und die Geheimdienstler hätten sich über den gesunden Menschenverstand hinweggesetzt. Wir waren in der Sowjetunion aufgewachsen und man hatte uns beigebracht, dass alle Bolschewisten Materialisten waren. Dass es dort Leute gab, die an Tschambala glaubten, die an irgendwelche tibetischen Weisen glaubten, an irgendwelche vorgeschichtlichen Kenntnisse, das war einfach nicht vorstellbar. Ich las diesen Artikel auch. Ich las damals eine Unmenge Artikel über diese Dinge und beschäftigte mich mit dieser Sache. Aber ich sah die Wirklichkeit hinter der Geschichte nicht.
Die meisten derer, die 1937 und 1938 hingerichtet wurden, hatte man vorher schwer gefoltert, bis sie alles zugaben, was man ihnen vorwarf. Politbüromitglieder bekannten sich als imperialistische Agenten, Ärzte als Giftmörder und der Verteidigungsminister als deutscher Spion. Hier lag ein weiterer Grund, warum die Bekenntnisse Bokis niemand ernst nahm. Noch dazu waren die Aussagen Bokis kaum zu überprüfen. Er war Leiter einer Abteilung gewesen, die selbst innerhalb der Geheimpolizei sorgfältig abgeschirmt wurde.
Er war im Besitz aller Geheimnisse.
Wir sind in Moskau in der Buchhandlung Zielkowski, ganz in der Nähe der Lukjanka, dem heutigen und auch damaligen Sitz der Geheimpolizei. Der Journalist und Fernsehmoderator Oleg Schischkin erzählt. Ein lebhafter, elegant gekleideter Mann mit einem gepflegten Kinnbart. Er war der Erste, dem der Gedanke kam, die Bekenntnisse Bokis könnten wahr sein.
Darin liegt das Geheimnis dieses Menschen. Er wusste alles.
Lenin persönlich hatte Boki 1921 an die Spitze einer neu gegründeten Organisation berufen, die so geheim war, dass sie lediglich als Sonderabteilung bekannt ist. Formal beim Geheimdienst angesiedelt, jedoch nicht in dessen Hierarchie eingegliedert, war sie letztlich nur der Staatsspitze selbst verantwortlich. Ihre Aufgabe war es, alles zu chiffrieren, was unbefugte Augen und Ohren nicht lesen oder hören sollten.
Wenn jemand in der Lage war, alles zu lesen, was in Moskau chiffriert wurde, dann wusste er alles. Vor dem kannst du nichts verbergen. Er war für alle eine potenzielle Gefahr. Allerdings war er ein Mensch mit hoher bolschewistischer Moral.
Als Musterbolschewik, so wird Boki in den wenigen persönlichen Erinnerungen charakterisiert, die sich über ihn erhalten haben. Sein Schwiegersohn Lev Razgon, der ihn 1935 kennenlernte und als einziger aus Bokis Familie überlebte, schildert ihn in seinen Erinnerungen als Überbleibsel einer anderen, idealistischeren Zeit.
Gleb Iwanowitsch Boki gehörte einer völlig anderen Generation von Tschekisten an.
Tschekist kommt von Tscheka, der ersten Bezeichnung für die Geheimpolizei der Bolschewiki.
Er weigerte sich, die Privilegien zu nutzen, die ihm zustanden, also eine Datsche anzunehmen oder auf Kur zu gehen. Er lebte mit seiner Frau und der älteren Tochter in einer winzigen Dreizimmerwohnung und weder Freunde noch Verwandte konnten auch nur davon träumen, jemals seinen Dienstwagen zu benutzen. Er trug sommers wie winters ein und denselben Regenmantel und eine zerknitterte Schirmmütze.
Genauso schildert ihn die Schriftstellerin und alte Bolschewikin Margarita Jamschikowa in nachgelassenen Erinnerungen. Sie schreibt, er habe niemanden die Hand geschüttelt, da er dies für eine bürgerliche Gewohnheit hielt und sei so genügsam gewesen, dass er sich sogar die Schuhe selbst besohlte. Die Jamschikowa kannte Boki seit der Jahrhundertwende, als beide mit ihrer Tätigkeit im revolutionären Untergrund begannen.
Boki war ein Mann der ersten Stunde und bereits Mitglied von Lenins Organisation, bevor die Partei offiziell gegründet wurde. Ein unermüdlicher Kämpfer gegen das Zarenregime, wurde der Revolutionär nicht weniger als 12-mal verhaftet und mehrmals zu längeren Haftstrafen verurteilt und nach Sibirien verbannt. Doch obgleich er in Haft an der damals unheilbaren Tuberkulose erkrankte, setzte er den Kampf fort. Seine Spezialität war das Auffinden von Polizeispitzeln, wobei er eine geradezu unheimliche Fähigkeit besaß. Wie die Jamschikowa berichtet, genügte ihm dazu ein einziger Blick.
Es war eine Fähigkeit, die ihn nach der Revolution für eine neue, blutige Aufgabe prädestinierte. 1918 nämlich wurde Boki Vorsitzender der Geheimpolizei in Petrograd, dem heutigen St. Petersburg, und damit zum Begründer des Roten Terror, wie man die Massenerschießungen nennt, die gleich nach seiner Ernennung begannen. Auf ihrem Höhepunkt wurden in nur einer Nacht 512 Menschen erschossen.
Wie man aus Erinnerungen jener wenigen weiß, die den Roten Terror überlebten, war Boki absolut unbestechlich. War ein Todesurteil gefällt, gab es nichts, womit man ihn zur Aufhebung bewegen konnte. Ganz im Unterschied zu manchen Kollegen, der sich für Geld oder Wertsachen erkenntlich zeigte. So erklärt es sich, dass Boki 1920 von Lenin persönlich beauftragt wurde, führende Genossen zu untersuchen. Spätestens 1921 wurde er zum Hüter der Staatsgeheimnisse, da er vom Revolutionsführer mit der Gründung einer Sonderabteilung beauftragt wurde. Ein Zeichen des absoluten Vertrauens, da diese Position zum Machtmissbrauch geradezu einlud. Tatsächlich sind von Boki keine jener Sünden überliefert, derer sich viele seiner Kollegen schuldig machten. Weder häufte er Reichtümer an, noch nahm er an Orgien teil. Allerdings notierte er Verstöße hoher Kader gegen die Parteidisziplin sorgfältig in ein kleines schwarzes Buch. Eine Absicherung für den Fall parteiinterner Intrigen. Somit unantastbar geworden, ging er daran, die Sonderabteilung zielstrebig auszubauen, sowie an ein neues, geheimes Projekt.
17. Mai 1937. Aus dem Verhörprotokoll von Gleb Boki.
Schon 1926 bis 27 hatte ich mich so weit von der Partei entfernt, dass die innerparteilichen Auseinandersetzungen jener Jahre völlig an mir vorbeigingen. Unter dem Einfluss von Bartschenko hatte ich mich mehr und mehr in den Mystizismus vertieft.
An dieser Stelle wurde der Häftling unterbrochen. Sein Vernehmer hatte eine Frage. Wer war Bartschenko?
Alexander Bartschenko ist ein Biologe, mit dem ich 1924 bekannt wurde, als zwei frühere Mitarbeiter der Tscheka aus Leningrad mit ihm zusammen in die Sonderabteilung kamen. Sie empfahlen ihn mir als talentierten Forscher, der eine Entdeckung von enormer politischer Bedeutung gemacht hatte. In vorhistorischen Zeiten habe es eine kommunistische Gesellschaft gegeben, die höher entwickelt war als die unsere. Überreste dieser Gesellschaft befänden sich in unzugänglichen Bergregionen Zentralasiens. Ihr Name sei Shambhala. Er selbst, Bartschenko, sei durch geheime Abgesandte dieses religiös-politischen Zentrums in die Wissenschaft der Vorzeit eingeweiht worden.
Auch das klang völlig unmöglich, als es 1990 bekannt wurde. Ausgerechnet Gleb Boki, der unbestechliche Begründer des Roten Terrors, sollte sich auf so etwas eingelassen haben? Es musste eine Erfindung seiner Vernehmer und Folterer sein. Und überhaupt, wer war Alexander Bartschenko? Niemand hatte je von einem Biologen dieses Namens gehört.
Doch das sollte sich ändern. 1995, also mehrere Jahre später, stieß der Journalist Oleg Schischkin wieder auf den Namen Bartschenko, wenn auch in einem anderen Zusammenhang.
Ich erfuhr, dass es einen gewissen Svyatoslav Bartschenko gab, der 1991 den Roman Dr. Czorny veröffentlicht hatte. Einen mystischen Roman in zwei Teilen.
In Wirklichkeit war der Autor des Romans eben jener Alexander Bartschenko, nach dem Schischkin gesucht hatte. Svyatoslav dagegen war sein Sohn, der den Roman herausgegeben und mit einem Vorwort versehen hatte. Aber das wusste Schischkin noch nicht.
Svyatoslav Bartschenko lebte weit von Moskau, in Istri, noch ein Stück hinter Novi Jerusalem. Das war sehr weit. Man musste es sich 10-mal überlegen, bevor man dorthin fuhr. Ich hatte kein Auto und habe lange und lange überlegt und schließlich fuhr ich dorthin. Ich dachte, dass ich dort nichts Besonderes finden würde. Aber alles kam anders. Diese Fahrt stellte meine Vorstellung von dem auf den Kopf, mit dem ich zu tun hatte. Da waren Briefe von Bartschenko, Materialien aus seiner Kriminalakte.
Auch Alexander Bartschenko hatte man 1937 verhaftet, lange verhört und dann hingerichtet.
Da war Alexander Bartschenko, wie er parapsychologische Forschung betrieb, noch vor der Revolution. Und diese Arbeiten wurden übrigens auch veröffentlicht. Und Unterlagen von Svyatoslav Bartschenko. Es war Folgendes passiert. Fast alle hatte man festgenommen, aber einem war es gelungen zu entkommen. Sie konnten ihn nicht finden und er überlebte bis ins Jahr 1975 in der Stadt Borovichi bei Novgorod. Und er beschrieb in einem Brief, wie sie sich auf eine Expedition in die Mongolei vorbereitet hatten.
Wie Gleb Boki, so war auch der gleichaltrige Alexander Bartschenko ein typisches Kind seiner Zeit. Nur war es nicht die Revolution, die den Studenten der Medizin in seiner Jugend umtrieb, sondern die andere Lieblingsbeschäftigung jener bewegten Jahre vor dem Ersten Weltkrieg, die als silbernes Zeitalter der russischen Kultur in die Geschichte eingegangen ist. Das Übersinnliche und der Okkultismus in allen seinen Schattierungen. Ein französischer Besucher der russischen Hauptstadt notierte 1907 in sein Tagebuch:
Überall gibt es Publikationen über Hypnotismus und ähnliche mystische Fragen. In den Fenstern der Buchläden und den Aushängen der Zeitungskioske, überall springen einem diese Bücher über Spiritismus, Handleserei, Okkultismus und Mystizismus in allen Varianten entgegen. Selbst unschuldige Bücher werden mit Buchdeckeln verkauft, die mit das Auge beleidigenden mystischen Emblemen und Symbolen dekoriert sind.
Selbst die berühmtesten Wissenschaftler des Landes blieben von dieser Zeitströmung nicht unberührt. Mendeleev, der Begründer des chemischen Periodensystems, bekannte sich im Jahr 1900 öffentlich zum Spiritismus. Und der weltberühmte Neurologe Bechterew unternahm zahlreiche Versuche zur Gedankenübertragung. Sogar Maxim Gorki, der spätere Begründer des sozialistischen Realismus, ließ sich anstecken. In mehreren seiner Erzählungen und Romane gab er der Überzeugung Ausdruck, Gedanken könnten materielle Wirkung haben.
Das alles vermengte sich mit Fantasien, die mit Tibet zu tun hatten. Jenem riesigen, noch kaum erforschten und für Ausländer nicht zugänglichen, geheimnisvollen Hochplateau und seinem nicht weniger geheimnisvollen Dalai Lama. Okkultisten und Sucher des Übersinnlichen à la Couleur waren überzeugt, hier den Gegenentwurf zur materialistischen Kultur des Westens zu finden. Die stärker wissenschaftlich Orientierten wiederum glaubten, in Tibet habe man Telepathie und Telekinese zur Vollendung gebracht. Sein Medizinstudium sollte Alexander Bartschenko nie vollenden. Stattdessen beschäftigte er sich mit Experimenten zur Gedankenübertragung, die er in populären Zeitschriften veröffentlichte. Außerdem trat er noch vor dem Ersten Weltkrieg als Autor eines Romans hervor, in dem es um Übersinnliches und eine geheime Bruderschaft in Tibet ging. Eben jenen Roman, Dr. Czorny, den sein Sohn 80 Jahre später neu herausgeben sollte. Die Inspiration dazu hatte der in St. Petersburg lebende Schriftsteller sozusagen direkt vor der Tür.
1911 wurde im Herzen der russischen Hauptstadt für die buddhistischen Minderheiten des Russischen Reiches ein großer tibetischer Tempel errichtet. Zu ihm gehörten hohe Lamas und sogar ein Vertreter des Dalai Lama am Hof Nikolai II. Hier hörte Alexander Batschenko zum ersten Mal von Shambhala.
Shambhala, das ist im tibetischen Buddhismus ein innerer Zustand, den man durch Meditation erreicht. Aber auch ein Königreich, das in den heiligen Texten in allen Einzelheiten beschrieben wird, bis hin zu den Regierungszeiten seiner Herrscher und den Gebäuden der Hauptstadt.
Eben die Konkretheit Shambhalas, die Genauigkeit der Beschreibung dieses Königreichs, sollte Batschenko später dazu verführen, hier einen Überrest seiner Wissenschaft der Vorzeit zu vermuten. In einigen der Lamas wiederum, denen er vor, aber auch noch nach der Revolution begegnete, glaubte er Abgesandte Shambhalas zu erkennen.
Den Ersten Weltkrieg verbrachte Batschenko an der Front und kehrte mit Ausbruch der Revolution nach St. Petersburg zurück. Jetzt hielt er Vorträge über die Gesellschaft des Urkommunismus, die in der Sintflut untergegangen sei. Ihr letzter Rückzugsort läge im Himalaya und trage den Namen Shambhala.
Großen Anklang fand Batschenko ausgerechnet unter den Matrosen der Ostseeflotte, also den radikalsten Anhängern der Bolschewiki. Mitte 1920 wurde aus diesen Kreisen der Antrag an das Volkskommissariat für Äußeres gestellt, eine Expedition roter Matrosen nach Shambhala zu schicken, unter der Leitung von Alexander Batschenko. Aber der Antrag wurde abgelehnt und Batschenko wandte sich erstmal anderen Dingen zu. St. Petersburg, September 2012. Wir sind im 7. Stock eines Plattenbaus. Olga Kandjain erzählt, was sie als junge Frau über Alexander Batschenko gehört hat. Sie ist eine kleine, lebhafte und geistig noch sehr rege, fast 90-jährige Dame. Ihr längst verstorbener Ehemann war der Sohn des engsten Mitarbeiters von Alexander Batschenko.
Sie wohnten an der Bolschaja Posatskaja und Batschenko lebte bei ihnen. Mein Oleg, der damals ein Junge war, konnte sich noch an einiges erinnern. Sein Vater war Astrophysiker. Er machte alle Berechnungen und alles, was mit der Wissenschaft zu tun hatte. Diese Übertragung von Gedanken über die Distanz, die ersten Experimente, wurden alle in dieser Wohnung vorgenommen. Mir erzählten die Verwandten, man habe alles mit schwarzem Papier zugeklebt. Ich sehe das alles ziemlich skeptisch. Aber dass Gedanken materielle Wirkung haben können, dazu wurden wirklich sehr interessante Versuche angestellt. So sollte sich jemand zum Beispiel Röntgenaufnahmen vorstellen. Ein Dreieck, ein Quadrat oder einen Kreis. Als man sie entwickelte, fand man entsprechende Abdrücke. Das waren die ersten Versuche zur Gedankenübertragung.
Experimente, die Batschenko bis an sein Lebensende fortsetzen sollte. Aber nicht mehr in St. Petersburg. Denn Ende 1924 begegnete er Gleb Boki. Aus dem Verhörprotokoll von Gleb Boki.
Als ich Batschenko kennenlernte, beschäftigte ich mich gerade mit der Frage nach dem absolut Guten und dem absolut Bösen. So interessierte ich mich für seine Erzählung von der Existenz einer vollkommenen Synthese aller Wissenschaften. Kurz darauf, 1925, versuchte ich, für ihn eine Expedition zu organisieren, um mit den Bewahrern der Wissenschaft der Vorzeit in Kontakt zu treten.
Alexander Batschenko muss eine ungemein charismatische Persönlichkeit gewesen sein. Anders ist kaum zu erklären, wie es ihm gelang, einen Mann wie Gleb Boki von sich und seinen Theorien zu überzeugen.
Dass dies sehr schnell vorgegangen sein muss, erfährt man aus den Erinnerungen der Jamtschikowa. Jener Schriftstellerin und alten Genossin, die Boki seit den ersten Tagen im revolutionären Untergrund kannte. Plötzlich habe ihr alter Freund seltsame Dinge geredet und sich für Okkultismus interessiert. Als sie ihn fragte, woher denn dieses Interesse komme, antwortete er:
Von Batschenko. Das ist ein hervorragender Kopf und talentierter Mensch. Ein Philosoph und Wissenschaftler, der bei uns einen Kreis organisiert hat. Wir beschäftigen uns dort mit vielen wissenschaftlichen Entdeckungen und bedauern, dass wir diesen bemerkenswerten Menschen nicht früher kennengelernt haben.
Eine Fakultät für Psychotechnik habe Stalin den Vorschlag gemacht, einen Apparat zu bauen, um Gedanken zu lesen, erzählte Boki der Schriftstellerin.
Stell dir vor, wie wichtig das für uns wäre. Wir könnten bei den Verhören viele Fehler vermeiden. Aber im Sekretariat Stalins legte man die ganze Sache ins Archiv ab. Als wir einmal in irgendeiner Angelegenheit im Sekretariat Stalins etwas suchten, stießen wir auf dieses bemerkenswerte Projekt. Wir nahmen es mit, um es zu überprüfen. Dies alles hilft dabei, die Ideen des Kommunismus auf der ganzen Erde zu verbreiten. Dies ist wichtig für unsere zukünftigen Eroberungen. Vom Osten her werden wir die Bekehrung der ganzen Welt zum Kommunismus einleiten. Denn dort liegt es, das uralte Shambhala, das wir wiedererwecken werden.
Doch so mächtig und praktisch unkontrolliert Gleb Boki auch innerhalb der Sowjetunion sein mochte, ohne Einwilligung des Außenministers konnte auch er keine Expedition nach Tibet ausrüsten.
Es war der 31. Juli 1925, als Alexander Batschenko, begleitet von zwei Geheimpolizisten, von Außenminister Tschetscherin persönlich empfangen wurde. Batschenko legte dem Minister seine Theorie von der vorzeitlichen Wissenschaft, dem Urkommunismus und Shambhala dar. Dann verwies er auf die Unterstützung von Boki und der Sonderabteilung und bat um die Genehmigung, im höchsten Interesse des Kommunismus mit der Bruderschaft im Himalaya in Kontakt zu treten.
Der verblüffte Minister sagte erst einmal nicht nein. Doch nachdem er sich rückversichert und herausgefunden hatte, dass nicht die gesamte mächtige Geheimpolizei, sondern nur die Sonderabteilung hinter Batschenko stand, wagte er ein höhnisches Schreiben an das Politbüro.
Leider kann von einer Expedition keine Rede sein. Nicht nur wird man unsere Tschekisten nicht zu irgendwelchen Bruderschaften zulassen, sondern allein ihre Anwesenheit kann zu großen Unannehmlichkeiten führen, da die englische Presse die Expedition garantiert in ganz anderem Licht darstellen wird.
Ein Hintertürchen ließ sich der Minister. Sollte Batschenko überprüft und für zuverlässig befunden werden, sollte er sich verpflichten, nie ein Wort über Politik zu sagen, und sollte ein Kontrolleur mitkommen, dann käme es vielleicht in Betracht, die Expedition der Sonderabteilung zu erlauben.
Doch diese Bedingungen akzeptierte Batschenko nicht und alle Vorbereitungen für die Expedition wurden abgebrochen. Womit der zweite Versuch Batschenkos gescheitert war, mit Hilfe der Sowjets nach Tibet zu kommen.
Ob es der letzte Versuch Batschenkos und Bokis gewesen ist, nach Tibet zu kommen, ist unbekannt geblieben. Wie auch vieles mehr, denn ab 1929 werden die Quellen immer dünner. Die Geheimhaltung, die die Sonderabteilung umgab, ist bis heute nicht aufgehoben worden. Man weiß von verschiedenen Expeditionen in asiatische Regionen der Sowjetunion, wo Batschenko mit Schamanen und Angehörigen mystischer Sekten Kontakt aufnahm. Auch ist bekannt, dass Batschenko mit muslimischen Sufis sowie dem berühmten chassidischen Rabbi Schneerson zusammentraf. Vor allem, weil er bei ihnen Überreste jenes Wissens vermutete, das sich in reinster Form in Shambhala erhalten hatte. Man weiß auch, dass sich um Boki und Batschenko ein Kreis bildete, dem sich mehrere hochrangige Funktionäre anschlossen. Eben die Geheimgesellschaft Einige Werkende Bruderschaft, von denen in den Verhörprotokollen die Rede ist. Doch das größte Rätsel ist bis heute ungelöst.
Das betrifft auch ein Geheimlabor der Sonderabteilung, das 1929 gegründet und von Alexander Batschenko geleitet wurde. Bestand hatte es bis 1937, als alle Beteiligten verhaftet wurden. Der beste Kenner der Materie ist der Petersburger Historiker Alexander Andrejew, der die Geschichte Batschenkos und Bokis seit Jahren erforscht.
Wir wissen leider sehr wenig. Und besonders wenig wissen wir über seine wissenschaftlichen Forschungen, die Versuche, die er anstellte. Er arbeitete mit diesen Sensitiven, mit Schamanen und so weiter. Leute mit übernatürlichen Fähigkeiten. Ich fürchte, wir werden das nie herausfinden. Selbst wenn sich solche Informationen erhalten haben sollten, so sind sie geheim.
Es ist bekannt, dass es in den 70er und 80er Jahren in der Sowjetunion umfangreiche Forschungen zu übersinnlichen Phänomenen gegeben hat. Möglich, dass sie auch auf den Arbeiten Batschenkos beruhten.
Es gibt ein weiteres Rätsel, das bis heute ungelöst ist. Es betrifft Gleb Boki. Wie ist es zu erklären, dass sich dieser strikte Marxist und Materialist ausgerechnet auf einen Mann wie Alexander Batschenko einließ? Der Historiker Alexander Andreev.
Das ist eine sehr schwere Frage. An was glaubte Boki? Letztlich kennen wir ihn sehr wenig. Er war ein Mann mit einem Doppelgesicht. Auf der einen Seite war er ein Intellektueller, ein Mann mit Feingefühl. Auf der anderen Seite war er Mitglied der Tscheka, war am Roten Terror und den Erschießungen beteiligt. Das ist ein und derselbe Boki. Doch seine zweite, helle Seite, die kann ich mir nur schlecht vorstellen. Ob er an Shambhala glaubte, wovon Batschenko ihm erzählt hatte, es kann sein, dass er zum Teil daran glaubte. Andernfalls wäre er nicht als Förderer von dessen Expedition nach Tibet in Erscheinung getreten. Am wahrscheinlichsten jedoch ist, dass Boki kein Mystiker war. Aber er glaubte, dass es möglich sei, dass es, wie Batschenko ihm erzählt hatte, irgendwelche abgeschlossenen Gemeinschaften von Yogis oder irgendwelchen Eingeweihten gab, die über Kenntnisse verfügten, die der sowjetischen Regierung nützen konnten.
Oder war es ganz anders? War der Idealist, der seine Jugend und seine Gesundheit der Revolution geopfert hatte, vielleicht schon früh am neuen Staat verzweifelt und nicht zynisch genug, sich einfach damit abzufinden?
Dies ist zumindest die Deutung, die das Verhörprotokoll nahelegt. Hier gibt Boki an, schon 1921 tiefe Zweifel bekommen zu haben. Als nämlich die roten Matrosen, die treuesten Anhänger der Partei, gegen die Diktatur Lenins rebellierten und man nicht etwa verhandelte, sondern den Aufstand gnadenlos niederschlug.
Hatte Boki von da an in der Geheimpolizei weitergemacht, weil er nicht mehr zurück konnte? Besonders nachdem er mit der Sonderabteilung einen Ort gefunden hatte, wo er schalten und walten konnte, wie er wollte. Und in Batschenko einen Propheten entdeckt, der ihm einen neuen Weg zum Ideal seiner Jugend wies.
Die Antwort hat Gleb Boki mit ins Grab genommen. Wenn es denn überhaupt eine klare und eindeutige gibt.